Die moderne Medizin hat unendlich viele Menschen wieder zurück ins Leben gebracht, ne, durch Reanimation oder halt in Extremsituationen auch die Chirurgie und so weiter. Aber hat sie tatsächlich mehr Gesundheit gebracht? Wirklich? Nein, das glaube ich nicht. Und deswegen freue ich mich, heute hier einen Arzt zu haben, der für mich für den Wandel in der Medizin steht. Selbst ja, ein kleines Rinnsal von Wasser wird eines Tages einen Damm brechen. Und es ist an der Zeit, dass wir unser Gesundheitswesen weg von der Krankheit wirklich hin zur Gesundheit bringen. Und mit dem Dr. Norbert Merz habe ich hier jemanden, der sich da auf den Weg gemacht hat, diesen Wandel für sich zu vollziehen und Menschen auf eine ganz andere Weise in die Gesundheit zu begleiten. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Norbert, du bist jetzt nicht der erste Arzt, der sich sozusagen auf den Weg gemacht hat, andere Heilmethoden mit hineinzunehmen. Wie war das bei dir? Musstest du nicht auch ganz schön viel vergessen von deinem Studium? Sag mal, wenn du, weil Homöopathie wurde ja nicht gelehrt im Studium, zum Beispiel.
Nicht offiziell, aber ich habe das Glück gehabt, ich habe in Mainz studiert und zu der Zeit gab es in Mainz eine rein studentische Homöopathie AG.
Ah, okay.
Es gab ein paar Studenten, ja, die sich irgendwann mal zusammengesetzt haben, das war bevor ich dazu kam, und gesagt haben, das ist uns hier ein bisschen zu wenig, das ist uns ein bisschen zu einseitig, was wir da lernen von unseren Professoren. Wir wollen gerne ein bisschen was Naturheilkundliches noch dazu lernen und daraus hat sich eine Homöopathie AG rauskristallisiert. Und irgendwann, also ich habe von Homöopathie keine Ahnung gehabt, von Alternativmedizin, von was auch immer, gar keine Ahnung. Irgendwann hat ein Kommilitone mich gefragt, hallo, willst du nicht mal mitgehen in die Homöopathie AG? Ja. Und ich habe gesagt, naja, ich will nicht zu denen gehören, die sagen, das ist alles Quatsch, weil man es naturwissenschaftlich, zumindest im Hochpotenzbereich, nicht erklären kann. Mhm. Weil die meisten, die das sagen, haben ja keine Ahnung, über was sie da sprechen, weil sie es nie selber ausprobiert haben. Und Homöopathie ist eine Erfahrungsheilkunde.
Ja.
Also habe ich gesagt, okay, ich gehe mal mit, ich gucke mir das mal an. Und ich fand es spannend, was die für einen Zugang zu Menschen gehabt haben. Das fand ich faszinierend, weil es so ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen war. Von der Anamnese her und vom Denken her. Und was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, da finde ich was mir im rein schulmedizinischen Studium gefehlt hat. Und das ist der kurative Ansatz. Das heißt,
heilende
die Idee, genau, dass eine Erkrankung tatsächlich ausheilen kann und nicht nur symptomatisch behandelt wird. Was seinen Wert hat, gar keine Frage. Ja, also ich bin ja Allgemeinarzt und das ist auch okay so. Und ich bin auch dankbar für Schulmedizin, für Notfallmedizin, die brauchen wir auch.
Ja.
Das ist klar. Nur die hat halt ihre Grenzen. Und die Grenze, die ist auch ganz klar definiert, weil die beschränkt sich halt auf ein naturwissenschaftliches Weltbild.
Auf das derzeit Existierende, muss man da sagen.
Ja, genau.
Das derzeit, es ist ein Weltbild. Das ist wichtig,
richtig,
immer wieder zu erkennen.
Genau.
Ja, seit 100 Jahren nämlich rein materialistisch.
Genau, richtig. Ja. Und das ist halt, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er in diesem Rahmen sich bewegen will, damit auch anerkannt ist in der wissenschaftlichen Gemeinde. Ja, und
Gemeinde? Allein, ja, das ist überall. Wissenschaftsgemeinde. Ja. Normalerweise wird von Gemeinde auch in der Kirche
gesprochen.
Ja. Die Kirchengemeinde.
Richtig. Das ist kein Zufall.
Spannend. Ist kein Zufall, nein. Die Wissenschaft hat da die Stelle der Kirche eingenommen mittlerweile.
Ein Stück weit schon.
Ja. Ja.
Und wer sich dagegen ausspricht, der wird genauso verfolgt wie früher einer, der sich gegen die Kirche ausgesprochen hat. Ganz genau, richtig.
Oder
gerade
die Hexen.
Gerade in diesen Zeiten.
Ja.
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 Was ein bisschen schade ist, weil ich eigentlich immer versuche, gegen gar nichts zu sein. Weil ich glaube, dass das nichts bringt, es gegen irgendwas zu sein, erzeugt immer nur Druck, erzeugt Gegendruck, versorgt es sogar noch mit Energie, gegen was man isst. Ich glaube,
wenn man das so sieht, okay, es gibt, glaube ich, in Jena eine Professorin, die wahrscheinlich drittmittelfinanziert wird, die Pharmazie, alles dafür tut, um Homöopathie zu disqualifizieren.
Ja,
das heißt also, wenn ich das jetzt nochmal übersetze, sie schenkt der Homöopathie dadurch sehr viel Aufmerksamkeitsenergie, auch wenn sie das natürlich andersrum meint.
Ja.
Klasse. Weil es gibt ja keinen einzigen Professorentitel, also keine einzige Professur für Homöopathie in Deutschland. Ne?
Also ich wüsste nicht.
Nicht?
Ja, ich wüsste nicht.
Ja. Ja. Sorry.
Ja, wie auch immer. Nein, ist alles gut. Ist alles gut.
Auf also jeden nicht Fall gegen etwas kämpfen.
Genau, auf jeden Fall. So bin ich in diese Denke, in diese homöopathische Denke, in die Denke von Hahnemann reingekommen, in das, was die Lebenskraft ist. Mhm. Dass es die einzige Kraft ist, die unsere Selbstheilungskraft stärkt und dass das das Einzige eigentlich ist, was uns wirklich vom Grund her gesund machen kann. Und habe mich dann immer weiter dahin bewegt, weil ich immer wieder über Grenzen drüber geguckt habe, wie kannst du deinen Patienten noch besser helfen? Weil ich eben auch gelernt habe, auch klassische Homöopathie hat ihre Grenzen, wie jede Methode. Und es war mir halt nie genug. Mhm. Ja, so dieses Menschenbild, das ist geblieben, glaube ich, auch die Art Anamnese zu machen, die Art den Menschen zu verstehen.
Da kommt ja auch Vorerkrankung der Familie.
Genau.
Aber überhaupt ein psychosoziales
richtig
Wesen sind wir ja.
Ja.
Und was ja beim Arzt, also wenn ich jetzt, neulich war ich mal bei einer Ärztin und da war ich ja 3 Minuten drin oder so.
Ja.
Ne? Wie soll in 3 Minuten der Kontext erschlossen werden?
Ja.
Überhaupt nicht möglich.
Ist ein bisschen schwierig. Also ich kann es nicht. Ja. Ich schaffe es nicht.
Ja.
Also von daher war ich auch nie ein ganz normaler, sag ich mal, Vertragsarzt, Kassenarzt. Ich habe immer eine Praxis gehabt, in der ich mir so viel Zeit nehmen konnte, wie ich wollte, um tatsächlich an die Ursprünge dran zu gehen von Krankheit.
Mhm.
Und das ist natürlich dann eine spannende Frage, was ist eigentlich wirklich der Ursprung von Krankheit? Weil man kann, und das habe ich eben über die Jahre und Jahrzehnte sind es ja mittlerweile, gelernt, ich mache jetzt über 25 Jahre Praxis und habe in der Zeit immer wieder weiter gelernt und aus verschiedenen Quellen mein Wissen erweitert, sage ich mal. Die Frage ist immer, wie weit hinten dran und noch mal ein Stück weiter hinten dran bist du bereit zu gucken? Wie weit bist du, oder bin ich, bereit, meine Glaubenssätze immer wieder zu hinterfragen? Wie weit bin ich bereit, meine Glaubenssysteme zu verlassen und mein Weltbild immer wieder zu hinterfragen, ein Stück weit zu erneuern oder zerstören, will ich eigentlich nicht sagen, aber
zu erweitern.
Erweitern, genau. Ja. Und sicher geglaubt, das Wissen oder Boden zu verlassen. Einfach. Aber mein Maßstab war immer, das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis. Mhm. Nämlich bei meinem Patienten. Das ist das Einzige, was den interessiert. Der kommt ja zu mir, weil er ein Problem hat und er will dieses Problem gelöst haben. Und wenn ich merke, okay, mit der Methode komme ich da nicht weit genug, okay, dann gucke ich eben weiter. Und dann komme ich, also das Nächste, was ich gemacht habe, war Kinesiologie-Ausbildung, was mich sehr fasziniert hat, wie man über das Unterbewusstsein kommunizieren kann mit dem Patienten. Das ist für mich immer noch eine faszinierende Geschichte, genau. Also via Körper zwar, aber letztlich die Fragen, also ist mein Bild, die Fragen stellt man ja dem Unterbewusstsein des Patienten und da kommt man zu so einer spannenden Geschichte dann hin, dass man merkt,
also telepathisch, ne? Also im Prinzip,
genau, das
ist das nicht ausgesprochen.
Richtig, genau. Das ist das Faszinierende, dass der behandelt wird und derjenige, der behandelt, dann zu einem System werden, weil eben diese Kommunikation in diesen Räumen vor allem stattfindet. Und da gibt es keine Trennung voneinander, weil Telepathie läuft die ganze Zeit.
Ja.
Das ist das, was ich in meinen Kursen immer den Menschen gerne vermittle, dass es die ganze Zeit läuft. Und dass es deshalb zum Beispiel unabdingbar ist, dass der Therapeut total authentisch und total ehrlich ist, weil der Klient sowieso die ganze Zeit weiß, ob er das ist oder nicht. Wie weit er das in sein Bewusstsein reinkriegt, das ist eine andere Frage. Aber das Unterbewusstsein weiß es sowieso, das weiß es schon, bevor das erste Wort gesprochen ist eigentlich. Ja, das können wir Intuition nennen
Kinder,
von mir aus. Oder,
Kinder,
ja, genau.
Kinder sind sehr gute Seismografen dafür.
Weil der Verstandesfilter nicht so stark ist
genau.
wie bei den Erwachsenen. Ja, die sind dann gebildet.
Mhm. Oder verbildet, ja.
Sprich, die haben Glaubenssysteme erlernt und an denen, das wird als Maßstab genommen für das, was an Wahrnehmung zugelassen wird oder eben nicht.
Ja.
Und das ist halt so ein Problem. Und so hat sich das immer weiterentwickelt über Osteopathie und dann Osteopathie nicht nur am Körper machen können, sondern auch ein Stück weiter weg. Ja? Und dann Fernheilung und dann merken, du kannst Dinge wahrnehmen, die kannst du mit diesen zwei Augen nicht wahrnehmen, was aber total hilfreich ist, weil wenn man in jemanden reingucken kann und sehen kann, wo kommt das Problem eigentlich her, was man rein von seinem Verstand, von Untersuchungsmethoden her, egal ob jetzt schulmedizinisch oder alternativmedizinisch, niemals erfassen kann, weil es einfach zu komplex ist und wir das meiste sowieso nicht verstehen, weil unser Verstand einfach da nicht mitkommt, ja. Dann zu lernen, okay, ich kann hellsichtig reingucken, dann zu lernen, es gibt ja noch Bereiche, die, wenn man das so in diesem Modell so sehen will, mit anderen Inkarnationen was zu tun haben, sei es aus der Vergangenheit, sei es aus der Zukunft, verrückter Gedanke für viele, ja, aber...
Da hat uns die Quantenphysik ja ein bisschen geöffnet, dass sozusagen diese Ursache-Wirkung wohl nicht so einseitig aus der Vergangenheit in die Gegenwart, sondern auch aus der Zukunft
genau.
in die Gegenwart.
Das ist eine spannende Geschichte, ein bisschen schwierig zu erfassen, weil wir halt nicht so ein gutes Bild von der Zukunft haben, ja, aber trotzdem, es wirkt.
Der Film Arrival lohnt sich da zu schauen.
Okay, ja, kenn ich
Arrival geht um Außerirdische, aber vor allen Dingen um Sprache, die nicht linear ist, sondern alle Zeiten sozusagen in sich birgt, gleichzeitig.
Genau. Ja. Und dann noch die Ahnengeschichten mit rein, was uns wirklich maßgeblich auch beeinflusst. Diese Programme, unbewusste Programme, die, wenn Ahnen ihre Themen nicht gelöst haben, die eben über Generationen zum Teil weitergegeben werden, um das System zu veranlassen, das familiäre System zu veranlassen, immer wieder Selbstheilungsversuche zu machen, die wir dann ausleben, aber ohne das zu wissen. Ja. Also das ist so, es ist immer komplexer geworden mit den Jahren und das ist aber das, was mich am meisten fasziniert und was ich am spannendsten finde, das zum einen so zu behandeln mit Patienten, weil ich damit zum Teil von den Rückmeldungen her Ergebnisse kriege, die habe ich früher nicht gehabt.
Ja.
Sprunghafte Entwicklungen, Verbesserungen von Kindern vor allem auch, die sich vom Verhalten her total ändern nach einer Sitzung. Mhm. Und das, was mich am meisten fasziniert ist, ich sage immer, dieses Wissen habe ich nicht für mich. Ich will das. Was mir am meisten Freude macht, ist, das weiterzugeben.
Ja.
Also Seminare zu halten, Kurse zu geben, weil man damit ja viel mehr Menschen helfen kann und sie in was reinbringen, was ich glaube, was uns verloren gegangen ist in den letzten, weiß ich nicht, 100, 200 Jahren, seit Bismarck von mir aus, nämlich Selbstverantwortung, Selbstermächtigung.
Ja.
Wir haben ja gelernt, wir können das nicht selber, weil wir haben ja keine Ahnung von Medizin und der Herr Doktor wird es schon richten. Ja, oder sonst irgend so eine Instanz. Und die Krankenkasse bezahlt es. Ich brauche mich eigentlich um meine Gesundheit gar nicht kümmern. Es gibt Menschen, die können es viel besser als ich und denen vertraue ich mich an und die machen es dann schon. Und das ist ein Riesenproblem.
Es gibt einen spannenden Ansatz, der sagt, mit der Einführung des Stethoskopes, das Stethoskop ist sozusagen der Türöffner für eine Labormedizin, geworden, also das so scheinbar etwas Objektives
Richtig.
An die Stelle des subjektiven Empfindens eines Menschen über seinen physischen und psychischen Zustand. Ja,
ja.
Das Stethoskop, ich habe hier was Objektives.
Mhm.
Und dann sind wir heute halt, dass der Arzt nur noch Laborwerte oder Röntgenbilder oder MRT auswertet.
Aber also das hat ja seinen Wert, so ist es ja nicht.
Ja,
das ist ja faszinierend, was man mit solchen Untersuchungen, sei es Labor oder radiologisch oder wie auch immer, was man da an Wissen bekommen kann. Es ist halt ein bisschen schade, wenn man sich darauf beschränkt.
Ja.
Ja, und in diesem Rahmen bleibt, das Raster ist halt doch ziemlich grob sozusagen. Ja, also da fällt einfach wahnsinnig viel durch. Erstens, weil diese Parameter, die schlagen halt erst relativ spät an. Wenn schon relativ viel passiert ist, weil bis das Fass überläuft sozusagen, ja, als Bild. Also wenn man den Menschen und die Selbstheilungskraft sieht wie so ein Fass und das mal alles Mögliche so im Laufe seines Lebens eben reinkriegt an Toxinen, an emotionalen Problemen, an was oder auch immer.
Auch toxische Stress, Gedanken gehören dazu.
Elektrosmog, was auch immer, ganz genau.
Ja.
Und irgendwann läuft das Fass halt über.
Ja.
Aber, und da wird hingeguckt. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht, weil man muss hingucken, was ist denn sonst noch in dem Fass drin. Und das, wenn es überläuft, dann sieht man erst labormäßig irgendwas. Dann sieht man erst den erhöhten Leberwert von mir aus. Ja. Oder dann sieht man erst irgendwas im Röntgenbild. Aber es ist ja vorher schon sehr viel gelaufen. Und wenn man dann glaubt, nur das, was man sieht, das sei auch die komplette Ursache und man könne nur daran und müsse daran arbeiten, das funktioniert eben nur sehr eingeschränkt und ist eben nur symptomorientiert. Und mein Ding oder das, was mir halt Spaß macht und was, wie ich glaube, viel mehr bringt, ist halt zu gucken, was ist denn da sonst noch drin in dem Fass und da keine Grenzen zu akzeptieren von irgendwelchen Glaubensgebäuden, Weltbildern oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich so in kurzen Worten gesagt, wie ich so unterwegs bin und es immer weiter entwickelt habe,
ja,
dieses Wissen mit der Zeit.
Das heißt, du hast, das muss man natürlich dann sagen, du hast von vornherein gar keine Kassenzulassung beantragt. Nee,
habe ich nicht gehabt.
Ne? Nein. Weil die Kassen ja in einer bestimmten Richtung nur bezahlen. Wobei, soweit ich weiß, schon vor 30 Jahren die oder 25 Jahren die privaten Krankenkassen, die sind nämlich so, wie du sagst, am Ergebnis ja, orientiert. Und die haben schon sehr früh zum Beispiel Heilpraktikerkosten übernommen, weil sie bei chronischen Erkrankungen einfach gesehen haben, sie brauchen deutlich weniger zu bezahlen, als wenn jemand, sag ich mal, schulmedizinisch behandelt wird, was durch Operationen, durch Chemotherapie oder Rheumamittel oder was, dass sie da wesentlich mehr bezahlen mussten. Und deswegen haben sie das in den Katalog aufgenommen. Während die Kassenärzte, also die gesetzlichen Kassen, da so nicht nur blind sind, sie sind aus meiner Sicht, kann ich auch sagen, offensichtlich auch von der Pharmazie, gesteuert, dass nur das, was den Pharmafirmen und dem, sag ich mal, mittlerweile haben wir ja, das muss man ja auch sagen, die Hälfte aller Kliniken ist ja privat. Und mit der Fallpauschale, die Fallpauschale heißt, ein Kaiserschnitt bringt eben mehr als eine normale, natürliche Geburt.
Ja.
Riesensteigerungsraten Kaiserschnitten.
Ja.
Und das ist alles, zahlt alles die Kasse.
Ja.
Ja. Aber eben bei dir muss man dann halt selber bezahlen. Aber ich kenne es auch nicht anders. Ne? Meinen Osteopathen oder meine Osteopathen bezahle ich auch selber.
Ja.
Ja? Oder andere Therapien. Ne?
Schwangerschaft ist ein schönes Beispiel, finde ich. Und das Entscheidende, was man daran wieder sieht, ist das Bewusstsein.
Ja.
Habe ich das Bewusstsein, dass ich sage, okay, ich gehe zu meinem Gynäkologen, die haben genaue Programme, die sind leitlinienorientiert. Ja, das haben kluge Leute aus ihren Erfahrungen und was weiß ich was für wissenschaftlichen Studien so festgesetzt. Und dann passt es alles schon. Die tun alles für mich, was ich brauche in der Schwangerschaft. Ja. Oder habe ich halt das Bewusstsein, dass ich sage, okay, das ist zwar gut, was die da machen, allerdings, wenn ich dafür sorge, dass ich ein bisschen mehr weiß, zum Beispiel an Laborparametern, das fängt schon bei simplen Sachen wie Ferritin an, ja? Also Eisenspeicher bestimmen, habe ich denn genug, weil das bestimmt die normalen Schulmediziner schon nicht. Also uns ist einfach ganz banale Schulmedizin. Ja? Mhm. Und wenn ich am Anfang der Schwangerschaft nicht merke, weil das HB dann noch gut ist, dass ich eigentlich zu wenig Eisen gespeichert habe im Körper, dann ist ein bisschen schade, dann verliere ich wertvolle Zeit, in der ich das Eisen substituieren könnte. Oder
Eisen ist dafür da, dass die roten Blutkörperchen mehr Sauerstoff aufnehmen?
Dass genug Blut gebildet wird, genug Hämoglobin gebildet wird, was ja das Sauerstoff dann transportiert. Mhm. Sodass ich am Ende der Schwangerschaft genug habe, weil eins weiß ich ja, unter der Geburt wird es nicht mehr.
Ja.
Ja? Ist ja klar, da werde ich einen Blutverlust haben, mehr oder weniger. Mhm. Und dann brauche ich die Reserven, um hinterher in der Stillzeit, wenn ja von mir auch noch mal viel verlangt wird als Frau, weil ich ja für zwei ernähren muss, oder will ja auch, da brauche ich ja dann die Reserven. Mhm. Und die muss ich vorher angelegt haben. Und wenn ich erst 4 Wochen vor der Entbindung merke, oh, jetzt fällt das HB ab, was vollkommen normal ist, damit es nicht so viele Infektionen gibt unter der Geburt, deshalb ist es physiologisch so. Ja. Mhm. Aber wenn ich dann merke, oh, jetzt fällt es ab und ich habe keine Speicher, dann habe ich ein Problem, natürlich. Ja. Das ist ein bisschen schade. Außerdem dann Eisen zu geben, ist auch schade, weil Eisen ist Maßkraft. Eisen ist männliche Energie. Eisen ist Festhalten. Eisen ist...
Ja, dann kriegt man Verstopfungen, wenn man so Eisenkapseln
genau,
nimmt.
Genau, richtig. Ja? Aber das ist nicht das, worum es am Ende der Schwangerschaft geht. Am Anfang schon, da will ich die ja halten. Aber am Ende will ich ja loslassen. Und das ist eben nicht Eisen, das ist Kupfer, sozusagen vom Thema her.
Leitet,
ist weiblich. Das ist weiblich, genau. Das ist loslassen. Und deshalb ist es immer schade, wenn man dann noch Eisen geben muss. Das ist kontraproduktiv.
Ja, ja.
Also das sind so banale Sachen. Oder osteopathisch zu begleiten während der Schwangerschaft und auch während der Geburt, das kann man ja machen, also wenn man in der Lage ist, sowas auch auf die Ferne zu machen, da lehne ich mich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Fenster, weil ich einfach die Erfahrung habe, dass es geht. Ja, hätte ich früher auch nicht gesagt oder hätte jeden für einen Spinner gehalten, der sagt, Fernheilung funktioniert, aber wenn mir halt Patienten, bei mir hat sich das eigentlich so entwickelt, aus der Not raus immer. Ja?
Ja.
Aus der Not raus, Patienten rufen mich an, was weiß ich, aus dem Krankenhaus und sagen, du, ich habe die und die Schmerzen, die sagen, ich habe einen Herzinfarkt, aber ich glaube das nicht, kannst du mal gucken. Und ich eine Fernheilung mache und sage, nee, ist kein Herzinfarkt, glaube ich nicht. Bist ja gut medizinisch versorgt und untersucht, kann ja nichts übersehen werden. Ich behandle dir mal die Wirbelsäule als Fernheilung und der Schmerz ist dann weg, weil es eben halt doch nur eine Ausstrahlung von der Wirbelsäule war und über die Rippen.
Sich angefühlt hat wie Agena pectoris.
Eben. Und dann weiß ich einfach, das funktioniert. Da braucht mir keiner mehr erklären, es wird nicht funktionieren, weil man es naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Das ist mir dann wurscht, ehrlich gesagt. Ja.
Ja.
Und von daher fasziniert mich sowas wie zum Beispiel Geburt begleiten per Fernheilung, was super gut funktioniert. Aber
wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man sich eine Fernbegleitung während der Geburt vorstellen? Das würde mich jetzt interessieren.
Das, im Prinzip funktioniert es so, dass also rein praktisch, dass ich mit dem Vater in der Regel dann im telefonischen Kontakt bin, weil Mama telefoniert dann nicht mehr so viel, nicht mehr so gerne.
Macht nicht so Sinn,
genau. Und der mir eben sagt, hier so und so sieht's aus, das sind die und die Probleme. Und dann ist es eigentlich so, dass ich wie ein Hologramm mir anschaue von der Patientin und von der Situation und dann sehen kann, okay, da ist das Problem, da ist das Problem, das kommt da und daher. Okay, und dann visualisiere ich es, dass ich eben diese Behandlung durchführe, als wenn die Patientin real da wäre. Mhm. Ein Vorteil von dieser Fernheilung ist noch, man kann sogar in den Körper reingreifen. Ja, das kann man nicht, wenn die Person real vor einem sitzt. Und man hat sofort Effekte dadurch. Und dann kann man eben kommunizieren und kann sagen, okay, braucht vielleicht noch ein homöopathisches Mittel. Da lehne ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster. Auch diese ist, das ist ja nur eine Information. Oder ich sag mal, für mich ist Homöopathie eigentlich, so erkläre ich es jetzt am liebsten, ein Download aus der Cloud. Ja, okay. Das verstehen auch alle, weil alle Computersprache verstehen mittlerweile. Also das heißt, wenn ein Computer ein neues Update braucht, ein Programm braucht, weil er irgendwas nicht rechnen kann, weil er irgendwas nicht leisten kann, dann zieht er sich ein Update aus der Cloud, hat ein neues Programm, neues Wissen, neues Können erworben und dann kann er was, was er vorher nicht konnte. Homöopathie ist für mich eigentlich gar nicht so viel anders. Ja. Homöopathie ist, die Cloud sind morphogenetische Felder. Morphogenetische Felder sind Wissensfelder, Informationsfelder, wie zum Beispiel, es gibt eins von Belladonna und eins von Arnica und eins von, wie auch immer diese Mittel heißen. Mhm. Und die Kügelchen sind meine URL. Die Kügelchen sagen mir, okay, das ist der Weg in diese Cloud, da kannst du dir den Download holen, da kannst du dir die Information holen. Und mit dieser Information, die sehr spezifisch ist, kann meine Selbstheilungskraft auf einmal etwas tun, was sie vorher nicht konnte. Genau wie der Computer, der auch ein Programm, ein Update gekriegt hat und dann was tun kann, was er vorher nicht konnte. Und so funktioniert eigentlich Homöopathie für mich.
Heißt das jetzt, ich bin manchmal detailverliebt,
ja, bitte.
Wo ich mich sonst als Generalisten sehe. In diesem Moment, wenn du sagst, auch die Homöopathie kann da eingesetzt werden, in der Fernheilung.
Genau.
Wie funktioniert das, dass du in dem Moment sozusagen visualisierst, dass, oder dir vorstellst, dass jetzt Annika ist ja schmerzlindernd.
Zum Beispiel.
So, krampflindernd oder so. sozusagen in das Feld der Patienten geleitet wird? Oder?
Also es gibt ein ganz tolles Mittel unter der Geburt,
ja,
was wir selber mal entwickelt haben. Ich mache seit 25 Jahren Homöopathieforschung selber, habe viele Mittel selber entwickelt. Ein ganz tolles Mittel ist Bärenfell. Haben wir mal eine homöopathische, wir haben mal eine homöopathische Verreibung gemacht. Also,
okay.
Aber uns beschäftigt mit dem Mittel, kann ich was darüber erzählen, wenn es dich interessiert. Also auf jeden Fall, wenn es diese Energie einmal gibt, wenn man dieses morphogenetische Feld einmal erschaffen hat oder sag mal, es war ja vorher schon da, eine Verbindung damit hergestellt hat von meinem Bewusstsein, dass ich Zugriff damit habe und eine Schwangere oder eine Gebärende in diese ganz ursprüngliche Tierenergie reinbringt, die keine Angst hat, die weiß, die Natur, die kann das einfach. Das läuft einfach, ich brauche mir gar keine Gedanken machen. So wie ein Bär in der Natur. Der kriegt einfach seine Kinder, der denkt nicht nach, der macht es. Und es funktioniert. Und da sich anzubinden an so ein Feld ist einfach total faszinierend gut wirksam. Also wenn ich das Gefühl habe, das wäre jetzt gut für diese Frau, dann kann ich entweder unarzneiliche, also Placebo-Kügelchen informieren, die der Partner da hat, vor Ort, auf die Ferne, sowas ist möglich. Oder man kann es auch direkt in die Person reingeben, diese Information. Wie das genau funktioniert, naturwissenschaftlich, kann ich dir nicht erklären, weil es hat mit Naturwissenschaft nichts zu tun. Das kannst
deren, immer wieder, auch da ist ich immer vorsichtig mit den Formulierungen. Mit der herkömmlichen, beschränkten Auffassung, wie die Natur funktioniert.
Genau.
Also dem Status quo der Naturwissenschaft, die ja im Prinzip oder der beschränkt ist.
Total beschränkt.
Ja, also weil sie mit Dogmen, mit klaren Grenzen gesetzt hat, nur das, was zu wiegen, messen und so weiter existiert.
Also, da kannst du nur noch mit Quantenphysik argumentieren und kannst versuchen, das zu verstehen. Dafür ist mein Verstand leider ein bisschen zu beschränkt. Ja, da habe ich
von den Formeln habe ich auch keine Ahnung.
Genug mit beschäftigt. Aber diese Denke von Quantenphysik oder was weiß ich, wenn man dran denkt, das ist für mich ein ganz entscheidendes Experiment, wie ich auch den Menschen verstehe und wie ich Heilung verstehe, nämlich das Doppelspaltexperiment, in dem herauskommt, welche Rolle der Beobachter hat. Das ist ganz entscheidend. Eigentlich ist es, wie ich meistens arbeite. Ich sag mal so, am Anfang der Zeit von meinen medizinischen Jahren, sage ich mal, war ich mehr so der Heiler oder habe mich so verstanden. Ich weiß es. Ich gebe dir, was ich weiß. Und dann klappt es schon.
Ja,
mach du mal, was ich sage. So ungefähr.
Ja.
Das hat sich davon total wegentwickelt zu, ich weiß eigentlich ziemlich wenig. Nichts will ich nicht sagen, aber ziemlich wenig. Aber die Selbstheilungskraft von meinen Klienten, die weiß alles.
Ja.
Die ist mit seinem Unterbewusstsein verknüpft.
Ja.
Und das Unterbewusstsein wieder mit seinem Körper verknüpft. Und darüber kann ich im Prinzip alles machen oder ihm die Chance geben, da reinzukommen wieder in diese ursprüngliche Selbstheilungskraft als Beobachter. Das heißt, ich habe eine Vision, ich habe ein Bild, ich habe eine Intention und natürlich auch der Patient, der will ja gesund werden, der will die und die Beschwerde loswerden. Und dann gebe ich ein paar Impulse. Das kann ein homöopathisches Mittel sein oder das kann auf der körperlichen Ebene sein, dass ich sehe, aha, das Becken steht so und so schief, okay, das kommt da und daher, okay, ich mache es noch ein bisschen schiefer. Ich mache es noch ein bisschen schlimmer, das ist wie Homöopathie auf der körperlichen Ebene. Dann spüre ich mich da rein, gebe es zu einem bestimmten Punkt und dann warte ich und spüre rein, was macht denn jetzt das System mit dem Impuls, den es jetzt bekommt. Und dann dauert es eine Weile und dann merke ich, aha, jetzt, okay, okay. Und dann gehe ich nur noch mit als Beobachter und lasse die Selbstheilungskraft arbeiten und dann schwingt es wieder. Ja, also dann ist
das
die Blockade weg, die Starre.
Ohne, dass du Hand anlegst.
Ich kann Hand anlegen, ich kann es auch auf die Ferne machen. Das geht beides. Ja. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, ich bin eigentlich nur Beobachter und lasse die Selbstheilungskraft arbeiten, weil dieses System Mensch ist einfach so komplex.
Ja.
Weil es hört ja am Körper nicht auf. Der Körper an sich ist schon so komplex, dass ich es nicht
alles
erfassen
kann. Eine Zelle.
Das geht nicht.
Das ist unglaublich.
Da hängen so viele Dinge so stark miteinander zusammen, das kann man kaum erfassen. Und dann ja noch alles das, was über die anderen Dimensionen, einschließlich systemische Ebene, einschließlich Ebenen, die noch darüber sind, damit zusammenhängt, kann ich einfach nicht. Also lasse ich den das lieber selber machen. Und der kriegt es viel besser auf die Reihe und kann ein neues Gesamtgleichgewicht erreichen dadurch. Weil wenn ich nur punktuell an irgendwas drangehe, uns mal krachen lasse, zum Beispiel, ja, mal einen Wirbel einrenke, weil mein Verstand denkt, ich habe das hier im Griff, ich habe es kapiert, was sein Problem ist, ich löse ihm das mal schnell. Ja.
Das streichelt das Ego des Therapeuten.
Genau, ja. Aber das lässt die Selbstheilungskraft nicht zu. Weil die hat sich ja vorher viele Gedanken gemacht und versucht, das bestmögliche Gleichgewicht, was sie halt herstellen kann,
durch zu Kompensation.
Kreieren. Ja. Genau, richtig. Mhm. Und wenn ich sie da an einem Punkt rausschmeiße, wenn der Patient durch die Tür raus ist, dann sagt die Selbstheilungskraft, der Blödmann hier, da hat er keine Ahnung. Ich weiß, das funktioniert so nicht, weil er hat mein schönes Gesamtgleichgewicht kaputt gemacht. Das hält nicht, ja. Und dann wird es eben wieder so eingeregelt, wie es vorher war oder noch schlimmer. Ja. Und das ist ein Problem.
Also, wenn ich mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehe, die Medizin oder der Arzt der Zukunft wird der sein, der die Menschen dazu bringt und vor allen Dingen davon überzeugt ist, dass einzig die Selbstregulation des Menschen, eine Selbstheilungskräfte, Heilung hervorbringen können, weil diese Intelligenz einfach die Intelligenz des Therapeuten, also die menschliche Intelligenz überschreitet.
Richtig, genau.
Und was man dazu nimmt, ist eigentlich fast zweitrangig.
Das würde ich so nicht sehen.
Okay, ja, ich darf ja auch mal ein bisschen provozieren.
Tu das gerne.
Ich habe da ein Buch von einem Herrn Weil, Selbstheilung, von, glaube ich, irgendeinen 90er Jahren oder so, dass er gesehen hat, bei Krebstherapie, die einen haben Indianertee genommen, sind gesund geworden, der andere Papayas gefuttert, ein halbes Jahr im Urwald. Ja. Und wieder einer eine Eigenurin-Dings. Und letztendlich kam es immer darauf an, dass sie davon überzeugt waren, dass dieser Weg sie heilen wird. Und spannend sagte dann auch der Simonton, der so einige Bücher zur Selbstheilung gebracht hat, die Bereitschaft, tatsächlich den Körper zu verlassen. Mhm. Also wenn meine Seele sozusagen beschlossen hat, diesen Körper zu verlassen, dann willige ich jetzt als das Letzte oder Worst Case, ein. Ja. Aber ich entscheide mich für das Leben.
Ja.
Und dass da letztendlich dann, haben ja auch Leute sich gesund gelacht mit Buster Keaton und Charlie Chaplin, wurden aus dem Krankenhaus rausgeschmissen deswegen. Ist ja obszön, im Krankenhaus zu lachen.
Ja.
Also das ist, es sind Parameter, gibt, die, wie gesagt, es ist für den Einzelnen nicht wichtig, was er tut. Wichtig ist, dass er vertraut und für sich vielleicht auch ein Wozu hat.
Mhm. Ja. Das ist total wichtig.
Das
glaube ich. Dass es total wichtig ist, weil wenn du das Wozu ist ja in der Zukunft. Das ist ja deine Vision, was du hast. Das ist das, was du noch vorhast. Ja. Das ist das, warum sich überhaupt noch lohnt zu leben.
Ja.
Ja? Das ist ein entscheidender Punkt, gerade bei Krebspatienten, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn die bis da und dahin gekommen sind, dann ist im Prinzip vorbei. Ja? Also wenn sie schon in einem Stadium sind, in dem es eigentlich kein Zurück mehr gibt. Ja? Und wenn die nicht ihr Wozu total neu definieren und wirklich aussteigen aus dem bisherigen Leben und ein total neues anzufangen bereit sind, dann geht es nicht mit der Krebs.
Also im Prinzip ist es ja so ein Ersterben.
Das kannst du so sagen.
Meinem alten Leben ersterben.
Richtig. Ja, genau.
Und ein neues Beginn.
Ja.
Was?
Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass es beliebig ist, was wer tut. Also ich kenne jetzt das Buch nicht, ich weiß nicht, ob man da per Zufallsgenerator gesagt hat, du gehst in den Urwald,
du machst das. Er hat nur beschrieben, dass er unterschiedlich auch Schamanen besucht hat, uns als Arzt, ein amerikanischer, und hat festgestellt, es sind sehr unterschiedliche Methoden, aber irgendwas verbindet sie.
Ja, genau, aber das, was die verbindet, glaube ich, ist, dass die unbewusst natürlich sich ihren Weg gesucht haben. Und für den einen ist der Weg okay zu diesem Zeitpunkt jetzt.
Ja.
Und für den anderen der Weg, okay, zu diesem Zeitpunkt jetzt. Das ist nämlich der spannende Punkt, auf den ich vorhin eingehen wollte, weil ich glaube, dass es nicht egal ist, was man wann macht. wenn die genau wissen oder ein inneres Gefühl dafür haben oder so einen inneren Ruf oder wie immer du das nennen willst, ja. Und dazu tragen ja manchmal so Zufälle aus dem äußeren Leben bei, dass man genau dann den Impuls von außen bekommt, aber das hat zu tun mit der inneren Resonanz dazu, sonst wird man den nämlich gar nicht wahrnehmen, wird man ihn gar nicht hören, ja. Das ist so, wie wenn du dir ein blaues Auto kaufen willst und ab dahin siehst du nur noch blaue Autos. Vorher waren auch schon so viele da, aber du hast sie nicht gesehen.
Ja,
ja. ja? Ja. Aber das muss von innen rauskommen. Oder wenn der Patient das nicht hat, dann braucht er eben jemanden, der ihm einen Zugang dahin zu sich selber gibt. Durch Spiegeln, durch Reinschauen, durch Testmöglichkeiten, indem er ihm dann sagen kann, hier, pass mal auf, jetzt zu dem Zeitpunkt hast du eine gute Resonanz zu der und der Methode oder zu dem und dem. Es ist aber nicht egal, ob man die Methode jetzt macht oder ob man sie später macht. Weil wenn jetzt die Resonanz dafür da ist, dann muss man die jetzt machen. Insofern ist es wichtig zu sehen, wie plane ich eine Therapie? Indem ich mir versuche, einen Überblick zu verschaffen, welche Themen sind denn da? Ja, also das aus dem Ahnenbereich, das aus irgendeiner Inkarnation hier und da, das aus dem körperlichen Bereich, weil Vergiftung, weil früher Amalgam im Mund gehabt oder solche Dinge. Und man dann sich Gedanken machen muss oder über Kinesiologie oder wie auch immer rausfinden muss, okay, was ist der erste Schritt? Für was habe ich jetzt Resonanz und dann funktioniert es auch? Mhm. Okay, wenn ich das abgearbeitet habe, was ist der nächste Schritt? Dann braucht es...
Also
diesen Schritt
hast du jetzt zum Beispiel durch einen Kinesiologie.
Zum Beispiel über Kinesiologie, genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist überhaupt nicht beliebig.
Nein, dann, ich fühle mich ein klein bisschen missverstanden, wenn ich sage, es spielt keine Rolle, was es war.
Ja.
Will nur sagen, dass wenn jetzt, sag ich mal, 1 Million auf den Indianertee schwören,
ja.
Dass man nicht einfach sagen kann, der Indianertee wird alle, ja,
richtig.
Heilen,
ja, ja.
Das meinte ich.
Ja.
Ja, also das genau eigentlich, du hast,
überhaupt nicht.
Hast es auf den Punkt gebracht.
Ja, genau.
Zu was gehe ich in Resonanz? Das tut mir jetzt gut. Also die Frage,
genau.
Was tut mir jetzt gut?
Richtig, genau.
Das ist ja das Wichtigste.
Wobei es natürlich ein paar Dinge gibt, ein paar grundsätzliche Themen, wie zum Beispiel Entgiftung, was man mit so einem Tee hinkriegen kann, das brauchen halt sehr viele. Ja, also von daher wird es auch relativ vielen gut tun. Und es gibt ein paar andere Dinge, die sind halt extrem individuell, aber das brauchen die auch. Mhm. Und da brauchen die halt jemanden, der das zu erkennen in der Lage ist, weil er halt eine spezielle Ausbildung hat oder eine spezielle Wahrnehmung erlernt hat zu kriegen. Ich habe die nie gehabt. Ja? Mhm. Also als ich ins Studium gegangen bin zum Beispiel, 0 Wahrnehmung gehabt. Deshalb glaube ich auch, dass es jeder lernen kann. Ja? Auch als Kind, ich war nicht hellsichtig, gar nichts. Mhm. Ja? Aber deshalb, ich glaube, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle, eine vierte Dimension ist es für mich, haben in der Telepathie nämlich funktioniert, dass wir alle Anschluss über diese Dimension an die höheren haben, systemische Ebene zum Beispiel oder Ebene von anderen Energien, die es auch noch gibt, die man nicht sehen kann. Und dass wir alle lernen können, damit umzugehen oder in diese Wahrnehmungen reinzukommen. Und das funktioniert auch tatsächlich in meinen Kursen. Es hängt natürlich immer sehr stark davon ab, inwiefern ist jemand bereit, sich auf sowas einzulassen. Ist ja klar, wenn es jemand nicht will, keine Chance, aber dann kämen die ja gar nicht. Ja. Und es hängt auch sehr stark davon ab, was sind meine Glaubenssätze oder meine Erfahrung auch, inwieweit glaube ich, dass es möglich ist. Wenn ich die nicht
das
hätte,
ist das Entscheidende, ja.
Genau, dann wird es auch nicht funktionieren.
Ja.
Und das, wenn das beides zusammenkommt, dann gibt es da Wunder von Persönlichkeitsentwicklung, von eigener Entwicklung, also von Kursteilnehmern, weil es ist so ein Weg. Ja? Da gehört eigentlich auf sehr vielen Ebenen sehr viel dazu, was man mit reinnehmen muss, damit die sich das auch erlauben, in sowas reinzukommen. Damit die, also wenn du einen anderen Körper spüren willst, wenn du keine Sakraltherapie machen willst zum Beispiel, dann geht es nicht, ohne dass du dir erlaubst, deinen eigenen Körper zu spüren. Das geht nicht. Und wenn da eine Grenze ist, weil es zu gefährlich ist, erscheint aufgrund von eigenen Vorerfahrungen, wenn das zu spooky ist, wenn da Ängste sind aufgrund von einem Glaubenssystem und so weiter, dann ist es entscheidend wichtig, das wahrzunehmen und in diesem Kurs auch mit da dran zu gehen, von mir aus auch individuell zu behandeln durchaus um diese Türen aufzumachen, die einen dann erst erlauben, in diese Wahrnehmung reinzukommen, was ein total faszinierender Weg ist. Also das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten fasziniert überhaupt,
ja.
Menschen wachsen zu sehen, Menschen sich entwickeln zu sehen, von ihrem Bewusstsein, von ihrem Können her, von dem, was sie an Glaubenssätzen zulassen und so weiter.
Du guckst ja dauernd in den Spiegel. Ne? Man sagt ja immer, ja. Jeder Therapeut bekommt die Patienten, die ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen.
Das ist richtig. Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also jeder Therapeut, also wenn er auf diesen Ebenen, wenn er so arbeitet, ja, dass er immer in Resonanz mit dem Patienten ist, oder zum Beispiel Kraniosakraltherapie ist ein super Beispiel dafür. Er behandelt sich ja immer selber mit. Ja, das ist nicht trennbar. Wenn du jemand anderen eine Kraniosakraltherapie machst, dann machst du die dir selber auch. Weil dein Körper ist ja 1:1 da dran. Und der schwingt immer 1:1 mit. Und das Schöne ist, es geht beiden hinterher besser. Ja, also aus dem, was ich weiß, ist es so, dass Kraniosakraltherapie ein Teil der Atmung ist.
Ja, ja, das,
nämlich das Zellatmung System. Eigentlich. Ja, also wir atmen, das gehört zur Energiegewinnung eigentlich. Wir atmen den Sauerstoff ein. Das ist der erste Atemrhythmus, die Atmung. Der zweite Rhythmus ist, das Herz bringt es über den Herzschlag zur Zelle. Aber in der Zelle muss ja erst die Energie rausgeholt werden aus dem Sauerstoff, im Mitochondrium. Und wenn das Mitochondrium nicht schwingt, in einem Rhythmus, und das ist der kraniosakrale Rhythmus, dann kannst du die Energie nicht da rausholen. Und deshalb ist es so ein Gefühl von, ich habe auf einmal viel mehr Energie, ich fühle mich viel besser, wenn ich eine Kraniosakraltherapie gekriegt habe hinterher. Und dasselbe Gefühl hat der Therapeut auch.
Okay.
Ja. Und das ist einfach total schön.
Meine Frau hat da durch, ich hatte das auch gelernt gehabt damals in der Osteopathie-Ausbildung.
Ja.
Und sie hat dadurch erkannt, dass manche Menschen sich auch gegen die Heilung wehren.
Ja.
Weil sie etwas verlören. Ja, was natürlich ihnen jetzt gerade wichtiger ist, ja, als die Schmerzen.
Wenn du einen gewissen Krankheitsgewinn hast durch das, genau, was du da tust, das ist natürlich sehr schade, aber da stößt man als Therapeut auch an gewisse Grenzen.
Und sie, also dann so zu lernen, zu respektieren.
Ganz genau, das ist nämlich das.
Ja, ja, als Therapeut zu respektieren und nicht im Ego, ich breche das jetzt.
Genau.
Ich bin der Heiler. Ja, ne, das hast du ja am Anfang auch so gesagt.
Richtig.
Ja.
Wobei die Chance hast du fast nicht, wenn du aus diesem Heilersein rausgehst und in dieses Beobachtersein reinkommst.
Ja.
Da kannst du das fast nicht brechen, sondern da kannst du ganz subtil versuchen, demjenigen zu helfen, das zu überwinden, was ihn daran hindert.
Mhm.
Und das ist eigentlich sehr spannend und sehr faszinierend.
Was meinst du, was zu den Blockaden, den am häufigsten vorkommenden Blockaden, eigentlich geht es ja um die Lebensenergie, Fluss der Lebensenergie.
Ja,
wir
haben
die Asiaten, die das Qi oder das Qi, Hanume sagt Lebenskraft.
Ja.
Ja, was gehört zu den in deiner Praxis jetzt am häufigsten spürbaren Blockaden bei den Menschen?
Also das ist ein total verrückter Punkt. Das ist eine super Frage, weil in der Regel gehen wir ja davon aus, das ist mein Patient und das Problem muss in meinem Patienten sein.
Mhm.
Aber das ist überhaupt nicht immer der Fall. Sondern ich sage mal, zu wahrscheinlich 50% oder mehr ist die Ursache des Problems überhaupt nicht im Patienten. Das ist ein Riesenproblem, weil wir von 50%. Unserer Therapeutin, ja, stimmt, von unserer therapeutischen Denke, zum Beispiel in der Psychotherapie oder sowas, da graben wir immer im Patienten und versuchen da irgendwo auszugraben, wo ist denn sein Problem gewesen. Aber meistens ist es gar nicht da, sondern es ist übernommen von irgendjemand anderem, von den Eltern, von dem System, diesem familiären System, was ja eine sehr komplexe Geschichte ist. Oder es kommt aus einer anderen Inkarnation. Also wenn man jetzt mal an die psychischen Themen denkt.
Ja.
Und das ist natürlich total wichtig, das zu erfassen und zu verstehen als Therapeut, weil sonst kannst du ja gar nicht ursachenorientiert behandeln. Und es ist natürlich wichtig, das zu tun.
Mhm.
Und wenn du immer nur den Blickwinkel auf den Patienten hast und den nicht weitest auf das, was da sonst noch an Ursachen sein kann, was, wie gesagt, glaube ich, ein sehr hoher Prozentsatz ist, dann wird es nicht funktionieren.
In dem Zusammenhang im Kriegsengelkongress posttraumatische Belastungsstörung in zweiter oder dritter Generation.
Genau, sowas. Das ist genau, was ich meine. Das kann man beim Familienstellen manchmal sehr schön sehen, wie man da, also wie diese Generationen, die jetzt hier so unterwegs sind, wie die sowohl von den Opfern als auch von den Tätern von damals was tragen. Mhm. Unbewusst tragen. Ja. Und wenn man das nicht dort löst, das ist der entscheidende Punkt, dann kriegt man das in dieser Person so nicht gelöst. Ja? Wenn man nicht in die alte Inkarnation reingeht, wenn man nicht dort zu den Ahnen geht, hört sich verrückt an, aber man kann Vergangenheit oder auch Zukunft verändern. Das ist nicht so wie im Geschichtsbuch festgeschrieben. Also nicht unsere persönliche Geschichte. Man kann da hingehen und kann das verändern. Und das verändert dann, was bei diesen Klienten, weil Zeit so nicht existiert, wie unser bewusster Verstand uns das vorzugaukeln versucht, nur weil er zu beschränkt ist, was anderes zuzulassen.
Das heißt, wir hatten im ersten Punkt als kleine Zwischenzusammenfassung, dass der Arzt von morgen oder sagen wir der Zukunft sich auf die Selbstregulation des Menschen konzentriert, auf die Blockaden, die da der Lebensenergie, dem Fluss der Lebensenergie entgegenstehen. Und jetzt für mich ein zweiter wesentlicher Punkt ist die spirituelle Dimension.
Absolut.
Ja, Carl Simonton, ein Radiologe, der halt ein paar Bücher über Krebsheilung geschrieben hat, der hat tatsächlich damals, also 2005 habe ich ihn mal kennengelernt, gesagt, er hätte auf einem Krebskongress seine These unter seinen Kollegen gesagt, Krebs ist eine spirituelle, ein spirituelles Problem und hat erwartet, sozusagen zerfleischt zu werden von seinen Kollegen.
Ja. Ja.
Und sie konnten ihm nur zustimmen.
Tatsächlich.
Das war für ihn die Überraschung schlechthin.
Okay.
Ja, aber einfach nochmal als zweiten ganz, ganz wichtigen Punkt.
Ja.
Wenn wir nicht anfangen, uns als ein spirituelles Wesen zu sehen, also als geistiges Wesen, was sich einen Körper, sozusagen einen Körper bewohnt, ihn nutzt, um menschliche Erfahrungen zu machen, dann kommen wir nicht weiter. Ja, also wenn wir das alte Weltbild, sprich nur die Materie zählt und dann wird es immer kompliziert, weil Komplexität und Kompliziertheit ist ein Riesenunterschied.
Ja. Also ich verstehe das so.
Ja.
Erste Dimension ist für mich Körperebene, Materie.
Mhm.
Zweite Dimension ist für mich emotionale Ebene und energetische Ebene.
Mhm.
Dritte Dimension ist mentale Ebene, auch Glaubenssätze und so weiter. Und bei dritter Dimension maximal ist im normalen Denken Schluss. Weil wir können uns nämlich Zeit und Raum nur dreidimensional vorstellen. Unser Verstand ist einfach nicht in der Lage, mit irgendwas was anzufangen, was darüber ist. Mhm. Also machen wir da halt einfach auch Schluss. Ja, und Naturwissenschaft kann nicht darüber hinausgehen. Und das ist, erste Dimension ist eben Materie, zweite ist Pflanzenebene, dritte ist Tierebene. Und wenn wir dabei bleiben, dann verstehen wir den Menschen wie ein Tier und wir behandeln ihn auch so. Aber das, was den Menschen eigentlich ausmacht und was ihn unterscheidet vom Tier, ist eben gerade die spirituelle Ebene, wenn du das so nennen willst, oder telepathische Ebene, oder eben dieses Beseeltsein, was du auch verstehen kannst als, da ist ein göttlicher Teil ist da drin. Ja? Also so, das hat sich bei mir viele Male umgewandelt, wie das mit dem lieben Gott und den Menschen ist. Ja? Aber mein Bild, mit dem ich am besten die Dinge erklären kann, und ich bin da immer ein reiner Pragmatiker, ja, ist, irgendwie ist der liebe Gott wie so eine Wolke und da streckt so ein Arm raus, das ist die Seele, die kleidet sich in so einen Körper und dann läuft es miteinander rum. Ja? Und deshalb sind wir auch auf einer gewissen Ebene alle miteinander verbunden, was ein total faszinierender Gedanke ist. Ja? Ja. Und wenn wir den Menschen nicht
aber schon so fast an Verschwörungstheorie.
Ja, pass auf, da erzähle ich dir aber gleich noch was dazu.
Ja.
Also total faszinierender Gedanke und das ist das, was den Menschen als Menschen ausmacht. Aber wenn wir den nicht so verstehen, dann können wir ihn gar nicht heilen, weil wir diese entscheidende Ebene ausblenden einfach. Ja. Und deshalb, das wird nicht möglich sein. Was für mich total spannend war zu erkennen ist, also das ist die eine Ebene, wir haben alle einen Anteil außerhalb von Zeit und Raum, das kannst du Seele nennen, wir sind alle miteinander verbunden. Da gibt es keine Grenze, weil es außerhalb von Zeit und Raum ist. Das Faszinierende für mich ist, dass das in der Physik exakt dasselbe ist. Exakt dasselbe. Was sich total verrückt anhört. Aber wir sind ja ein Elektrogerät eigentlich. Also das heißt, der Mensch ist ein Wesen, was durch und durch mit Strom funktioniert. Und zwar nicht nur das Gehirn und die Nerven, was wir so auf den ersten Blick als wahrscheinlich ansehen, sondern eben auch zum Beispiel das Herz. Sonst könnten wir ja kein EKG schreiben. Mhm. Und jeder andere Muskel auch. Und der Darm ist auch ein Muskel. Also das heißt, um uns und in uns fließt die ganze Zeit Strom. Okay. Was ist um einen stromdurchflossenen Leiter oder ein Gerät? Da ist ein elektromagnetisches Feld drumherum. Das ist Physik. Ganz normal. Okay. Wie ist es mit einem elektromagnetischen Feld? Wo hört es auf? Wo hört dein... Du kannst es auch Aura nennen. Ja? Mhm. Also das haben ja die alten Kulturen immer gewusst, dass es da sowas Energetisches gibt. Ja? Wo hört dein elektromagnetisches Feld auf? Hört es da auf oder da oder...
Also ich denke, dass das variabel ist. Erstmal, und was ich gelernt habe oder immer wieder höre, halt, dass unser Gehirn, ja, das Feld des Gehirns wesentlich kleiner ist als das Feld meines Herzens.
Genau, also es ist schwächer.
Ja.
Kleiner nicht, weil...
Oder schwächer.
Elektromagnetische Felder hören nach dem Quadratabstandsgesetz auf.
Okay.
Das heißt aber rein von der Physik und von der Mathematik her, die ja dahinter steckt, hinter dieser Formel, das hört nie auf. Weil es wird nur immer schwächer, in einem bestimmten Maß schwächer und noch ein bisschen schwächer und noch ein bisschen schwächer, aber es hört nie auf. Und deshalb ist es so, dass wir alle immer miteinander verbunden sind, auch auf der elektromagnetischen Ebene, also auf der Ebene von Physik. Und nicht nur auf der spirituellen Ebene. Es ist auch da, wie immer im Leben, wie oben so unten. Und das finde ich total faszinierend, dass es immer übereinstimmt. Das heißt, man kann sagen, okay, das ist, du bist ein Spinner, du siehst da irgendwelche telepathischen Geschichten und sowas, obwohl die Menschen immer damit gearbeitet haben und die Kulturen, die noch sehr naturnah leben, das auch heute noch können, weil der Verstand denen eben nicht gesagt hat, genau, du kannst es nicht. Ja. Aber da kannst du sagen, das kann man nicht messen und so, das ist gelogen. Ja. Aber man kann nicht sagen, die Physik wäre gelogen, das ist nicht so. Also das kann man jederzeit nachweisen.
Auch, also mal, wenn es einen Bereich hat, ja, also mein Leben wird durch das Erlauben, ja, telepathischer Ereignisse so spannend und
natürlich
so reich und so freudig.
Ja, genau.
Ja, ich habe ja so 2 Jahre in Costa Rica aufgrund einer telepathischen Erfahrung gelebt.
Ah ja, ja, spannend. Ja.
Also ja, ja, 8000 Kilometer sind nix.
Genau, richtig.
Für Telepathie.
Ja, ja, genau. Da gibt es auch wirklich faszinierende Untersuchungen, die das bestätigen. Also,
ja,
die man gemacht hat mit Tieren zum Beispiel, bei denen man gesehen hat, wie Mutter und Kind zum Beispiel, also Tiermutter und Tierkind, wie die ohne Zeitverzug miteinander in Verbindung sind. Und die haben das nicht gewusst, was da gemacht wird. Ja, das muss außerhalb von Zeit und Raum sein, diese Felder, weil sonst gäbe es ja elektromagnetische Wellen oder Schallwellen, die brauchen immer eine gewisse Zeit, um anzukommen. Und das ist in diesen Untersuchungen aber nicht der Fall gewesen. Also muss es noch was außerhalb davon geben, was wirkt. Ja? Und was wir in den Untersuchungen, was weiß ich, was der Sheldrake zum Beispiel gemacht hat, der ganz eindrucksvoll auch mit Bildmaterial uns angucken können, dass so ist.
Ja.
Und das sind eben die Ebenen, die für mich auch am faszinierendsten sind, die für mich am meisten Wirkkraft haben, sowohl was krankmachend ist, als auch was heilend ist. Und die auch am meisten Spaß machen eigentlich, also mir, sich da drauf zu bewegen und da zu behandeln. Oder auch, was für mich auch faszinierend ist, auf diese Art und Weise, gerade in Zeiten wie heute, in der Lage zu sein, dies jemandem auch auf die Ferne beizubringen. Weil normalerweise zum Beispiel Kraniosakraltherapie, das kannst du nur lernen, wenn du dir gegenüber sitzt und wenn derjenige, der dich anleitet, merkt, aha, das machst du richtig, du fühlst den kraniosakralen Rhythmus richtig bei deinem Klienten oder nicht. Aber heutzutage ist es manchmal nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer, brauchen wir nicht reden, ja, nicht gewollt oder nicht möglich. Und wenn ich, weil ich hellsichtig bin, in der Lage bin, im Rahmen von einem Webinar, Zoom-Call oder was auch immer, auch auf die Ferne zu sehen, okay, der macht es jetzt richtig, dann eröffnet es faszinierende Möglichkeiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Seminare zu halten, auch für Menschen, die egal wo auf der Welt sind und man sie trotzdem anleiten und korrigieren kann. Und das macht einen Riesenspaß. Man soll ja nicht denken, dass das möglich wäre. Aber über diese Ebenen, wenn man eben wenn die eigenen Glaubenssätze das zulassen und die Erfahrung einem ja dann auch zeigt, es funktioniert.
Ja.
Also wir haben schon Seminare rein online gehalten, sogar Fremdenergieseminare rein online gehalten,
ja,
die mit Kinesiologie funktionieren und über Mudras, ja, über solche Symbole, die man so mit der Hand machen kann. Und es funktioniert und ist total faszinierend. Also es macht einen Riesenspaß, Menschen da reinzubringen, dass sie sich selber sofort helfen können und ihren Kindern.
Ja.
Was total hilfreich ist, weil also viel, meiner Meinung nach, ist sehr häufig, wenn Kinder zum Beispiel aggressiv sind oder wenn sie schreien und du weißt nicht warum, häufig auf Ebenen, die du nicht sehen kannst, Fremdenergien. Wenn du das gelernt hast, wie du es behandeln kannst, ist sofort wieder Ruhe, dem Kind geht es sofort gut und dann den Eltern auch. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, selber zu lernen, sich und jederzeit helfen zu können.
Das Dritte wäre also, weil du hast jetzt, ich sag mal, wirklich ein Panoptikum von neuen oder auch dann vielleicht uralten Wissen, Wissensbereichen reingegeben. Die Offenheit, also dass jemand, der Arzt der Zukunft, wirklich alle bereit sein muss, alle Weltbilder, die er bisher hatte, zur Seite zu legen und offen zu bleiben, dass Wissen zu ihm kommt, was vielleicht wahrscheinlich schon immer da war, aber wir haben uns vernagelt, beschränkt, den Tunnelblick gehabt.
Also ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass der Arzt der neuen Zeit sehr demütig ist, dass er sehr dem Leben und seinen Patienten auch vertraut, dass er in der Lage ist, von seinen Patienten total viel zu lernen. Von meinen Patienten habe ich ganz viel gelernt.
Ja.
Habe gelernt, dass die meistens sehr gut einschätzen können, sehr gute Intuition dafür haben, was richtig ist für die und was nicht. Also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn andere Therapeuten sagen, nee, das ist nicht so, du irrst dich, deine Wahrnehmung stimmt nicht. Das ist eigentlich total schade, weil das hat man uns ja von der Kindheit her abgewöhnt. Ja? Aber mein Ding ist immer, Menschen gerade wieder da hinzubringen, dass sie ihrer Wahrnehmung vertrauen, weil das ist ja mit das Hilfreichste, was sie haben.
Ja.
Dass sie jederzeit feststellen können, das tut mir jetzt gut, aber das nicht, ist ja vielen von uns total verloren gegangen. Deshalb essen und trinken wir ja gerade Sachen, die uns überhaupt nicht gut tun. Nur weil uns irgendeine Werbung oder irgendeine Gewohnheit oder irgendwie, es geht halt gerade schnell und einfach, und sagt, nö, das esse ich oder trinke ich jetzt mal. Und das ist total schade. Und mein Ding ist immer, Menschen gerade wieder dahin zu bringen, zu sich selber, wieder ein Gefühl für sich, für ihren Lebensweg zu kriegen, Bewusstsein dafür zu kriegen, eine Anbindung auch nach oben ans höhere Selbst, an das Spirituelle, Göttliche oder wie auch immer du das nennen willst. Und da insofern wieder komplett zu werden und dann den Lebensweg zu finden. Ich nenne das immer ins Herz kommen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Schritt in dieser Zeit.
Ja.
Weil wir leben ja in der Polarität, so mit Tag und Nacht, mit männlich und weiblich und mit Gut und Böse und mit Täter- und Opferspielchen. Und das können wir gerade in dieser Zeit extrem sehen. Also gerade in dieser Zeit ist ja hell und dunkel und Gut und Böse extrem aufgespannt. Die Pole, die sind ja zum Zerreißen gespannt sozusagen. Ja. Mit sehr manipulativen Dingen, die da so geschehen. Und der einzige Weg, glaube ich, für jeden Einzelnen daraus ist, nicht zu bewerten, was da draußen passiert. Ins Herz zu kommen, nenne ich das. Nicht zu verurteilen, was die oder derjenige da außen macht, weil mein Unterbewusstsein sich immer selber verurteilt fühlt. Das kann es nicht unterscheiden, weil für das gibt es Zeit und Raum nicht. Das kann es nicht unterscheiden, ob ich sage, der ist sehr böse, der macht das und das. Ja, was genau?
Ne, richtig. Die drei Finger, die auf mich zeigen.
Das Unterbewusstsein versteht immer, ich bin sehr böse.
Ja,
und wir machen uns selber krank. Nicht irgendwas außerhalb von uns macht uns krank. Wir selber.
Ja.
Und wenn wir das verstehen, dann kommen wir wieder in die Verantwortung. Und dann können wir unser Leben wieder selber in die Hand nehmen. Und das ist für das, was ich so mitkriege bei meinen Patienten, gerade heutzutage ein entscheidender Punkt.
Ja.
Weil die ja zum großen Teil das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr machen. Es wird ihnen alles abgenommen. Sie werden zu dem und dem gezwungen, was sie nicht wollen. Aber das ist nur eine Frage des Bewusstseins, wie wir damit umgehen und ob wir damit gesund bleiben können oder nicht. Und das entsteht nur in uns und nicht im Außen. Und das wäre schön, wenn wir da wieder lernen, hinzukommen.
Norbert, ich danke dir für dein Plädoyer. Das war ja richtig nochmal ein schönes Schlusswort, wohin
ich danke dir
sich die Medizin wandeln darf.
Ja.
Und dein Enthusiasmus ist wunderbar. Möge er überspringen auf viele deiner
das
Kollegen,
wünsche ich mir.
Dass auch da eine Metamorphose von Medizinern zu Ärzten, die wieder demütig werden,
ja.
Passiert
ja.
Und nicht als Halbgötter in Weiß
ja.
Da die Verantwortung übernehmen.
Mhm. Ja.
Danke dir, Norbert Merz.
Ich danke dir.
Und was anderes bleibt uns übrig, als die Verantwortung für uns selbst endlich zu übernehmen und niemanden da draußen zu gestatten, über unser Leben zu bestimmen, was für uns gut und was für uns schlecht ist. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.